SWR Kultur Hörbuch
Xerox Roman von Fien Feldmann Folge 14 Es liest Maria Wördemann.
Während er dabei ist, wie am Morgen im Stand-up-Meeting bereits angekündigt, einen bestimmten Prozess innerhalb des Unternehmens zu streamlinen, wird er plötzlich, pünktlich um 11.25 Uhr, aus seinem Körper treten und langsam und geruhsam nach oben schweben. An der Decke wird er hängen bleiben. Von dort, in einer Ecke hängend wie ein versehentlich losgelassener Heliumballon, sieht er aus der Vogelperspektive die andere Version seiner selbst am Schreibtisch sitzen, in dem gestohlenen Büro. Dem Büro, das so überdeutlich ihres ist, dass es nie wirklich jemand anderem gehören kann. Das ist ihm inzwischen auch aufgegangen. Er sieht dort einen unglücklichen Mann, der extrem konzentriert, doch mit leerem Blick in das blaue Licht des Bildschirms starrt. Seine Hände ruhen auf der Handgelenkauflage aus Silikon. Er sieht jemanden, der er ist und doch nicht ist. Er beschließt, ich sollte gärtnern. Ich werde meinen Platz im Büro vermissen. Ich glaube nicht, dass ich dorthin zurückkehren werde. Ich habe hier viel erlebt. Einmal, vor mittlerweile 3 Jahren, wurden eines Morgens halbtransparente Tücher über mich und alle anderen Gegenstände im Raum drapiert. Die 2 Männer, die die Tücher ausbreiteten, blieben selbst ungeschützt. Sie nahmen die weißen Streifen und Spritzer auf ihre Arbeitskleidung in Kauf. Sie machten sich mit Pinseln und Rollen an die Arbeit. Die Wände wurden wieder weiß gestrichen, die Fensterrahmen hellgelb. Dazu mussten sie erst abgeschliffen werden. Dieser Teil des Prozesses gefiel mir am besten, vor allem als sie die Schleifmaschine zur Seite legten und mit einzelnen Bögen Schleifpapier weiterarbeiteten. Fein, mittel, grob. Sie hatten sicher 10 verschiedene Sorten. Sie arbeiteten schnell und effizient und hatten in Nullkommanichts die Farbe vom Holz entfernt, sodass sie eine neue Schutzschicht auftragen konnten. Schon früh am Morgen stellten sie ihr Radio hin und erst am Ende des Tages wurde das Gerät wieder ausgeschaltet. Ein ununterbrochener Strom von Akkorden, Rhythmen, Strophen, Refrains, Modulationen, Tempi, Tonarten, Timbres und Taktarten entströmte der Maschine. Die Melodien wechselten sich ständig ab, mal schnell, langsam, hoch, tief, dunkel, hell, Dur und Moll. Jedes Lied ein neues Abenteuer. Es war ein Festtag, so kam es mir vor. Die Wände und Fenster wurden mit Farbe verschönert. Der Raum füllte sich mit einem spezifischen Geruch, den ich natürlich nicht riechen kann und doch kennengelernt habe und der mich für immer an diesen einen Tag erinnern wird. Für mich ist es der Duft von Fröhlichkeit und der Geruch eines Neuanfangs, wie für andere die Blüten im Frühling. Mein Schräubchen piekt. Manche Dinge weiß man und weiß sie gleichzeitig auch nicht. Wenn Menschen älter werden, beharren sie so lange wie möglich darauf, dass alles gut geht, dass sie durchaus noch Auto fahren können. Man ignoriert Dinge, denn eine Tatsache bekommt erst einen definitiven Platz in der Wirklichkeit, wenn man sie anerkennt. Dann fällt das Beil auf den Hackklotz. Ich bin eigentlich nicht so für das Ignorieren. Ich versuche immer, mir einen Überblick über die Lage zu verschaffen, der so vollständig und korrekt wie möglich ist. Doch auch ich neige zur Scheinheiligkeit. Zum Beispiel betrachte ich mich nicht selbst. Ich richte meinen Blick lieber auf den Horizont als auf meinen eigenen Schatten. Ich beobachte meine Partnerin, richte mich auf die Welt aus, in der sie sich bewegt. Gerade sehe ich, wie sie mit ihrer besten Freundin in ihrer kleinen Wohnung sitzt und etwas Wichtiges bespricht. Wie dieses Gespräch verläuft, weiß ich aufs Wort genau. Ich registriere, was sie fühlt. Ich höre, was sie sagt, auch wenn sie sich gerade nicht an mich wendet. Ja, manchmal wendet sie sich auch noch an mich, zum Glück. Dann erzählt sie mir Einzelheiten von früher, weil sie die bei niemand anderem loswerden kann. Das sind meine Lieblingsmomente. Dann weiß ich, dass sie mich nicht vergessen hat. Dann weiß ich, dass ich ihr wichtig bin. Dass ich jemandem, einem Menschen, noch etwas bedeute. So oft wie möglich probiere ich, mich auf sie zu konzentrieren, mit meiner ganzen Energie. Ich hoffe, dass sie das merkt. Vielleicht weiß sie unterbewusst, dass ich ihr zuhöre. Vielleicht träumt sie von mir. Das tue ich übrigens auch für mich selbst. Es lenkt mich davon ab, dass die Zeit vergeht. Doch eines ist mir klar. Jedes Mal, wenn ich mich auf sie fokussiere, jedes Mal, wenn ich mir ihr Gesicht vergegenwärtige, ihre Sorgen, ihre Beweggründe und ihre Fantasien, weiß ich, dass es das letzte Mal sein kann. Zwei Beine stoppen an meinem Standort. Zwei Arbeitsstiefel mit Stahlkappen halten vor meinem Container inne. Sie kommen genau vor der Stelle zum Stehen, an der ich abgestellt wurde. Die Knie über ihnen beugen sich. Die Arme werden zum Boden abgesenkt. Ich werde mitgenommen. Ein Mensch, jemand, den ich noch nie gesehen habe, hebt mich hoch. Ein neuer Mensch. Diese Person ist mir wohlgesonnen, das weiß ich. Ein wohlgesonnener, neuer Mensch kümmert sich um mich. Mein Gefühlsleben ist vielleicht beschränkt, doch einen Instinkt habe ich. Alles hat einen Instinkt, oder genauer gesagt, einen Selbsterhaltungstrieb. Meiner verrät mir, dass diese Person vertrauenswürdig ist, dass diese Person meinen Überlebenstrieb unterstützen wird. Lebe ich? Das ist die Frage. Ja, ich selbst sehe das so. Trotz meiner Macken verspüre ich ein starkes Streben danach, in aller Einfachheit und Funktionalität, so wie ich bin, fortzubestehen. Das genau dieses Gerät sein versuche ich aufrechtzuerhalten. Das ist alles, was ich tun muss. Und das ist auch, was Leben tut, das eigene Fortbestehen sicherstellen. Obwohl mein Lebensdrang übrigens nicht rein darauf beschränkt ist. Jenseits meiner Sehnsucht nach Selbsterhaltung gibt es dann noch etwas. Etwas, das ich nicht benennen kann. Leben sollte mehr sein als einfach nur Fortbestehen. Leben sollte wie das Nachjagen einer Seifenblase sein, ein Spiel auf einem Platz. Und nun? Nun stellen mich große, fast vertraute Hände in ein Fahrzeug. Wir setzen uns in Bewegung. Ich bewege mich. Irgendwann einmal wurde ich mit einem Frachtschiff transportiert. Es war ein riesiges Schiff, mehrere 10 Meter breit, hunderte Meter lang. Auf Deck stapelweise Container. Diesen Zeitraum, die Fahrt dauerte ein paar Wochen, betrachte ich als meine Jugend. Ich fuhr los, als ich gerade erst entstanden war auf diesem Planeten. Wir fuhren durch den schmalen Suezkanal, alle anderen Dinge auf dem Schiff und ich. Die ganze Zeit über befanden wir uns in unseren Kartons, in den farbenfrohen, aufeinandergestapelten Containern auf dem riesigen Deck. Wir wuchsen zusammen auf, die anderen Gegenstände und ich. Und als das Frachtschiff hier in Europa anlegte, war ich eine andere Maschine geworden. Das ist schon lange her. Jetzt sause ich durch die Straßen der Stadt, die mittlerweile schon seit Jahren meine Heimat ist. Wie schön es hier eigentlich ist. Wo ich mich befand, wusste ich natürlich schon, aber es ist doch etwas anderes, ein Teil davon zu sein. 4. Reintegration. Mit unnormalen Menschen habe ich nichts zu schaffen, sagte Bertha gemessen. Meine Aufgabe ist es, die Mitarbeiter im Büro vor so jemandem zu schützen. Die Welt ist doch nicht für unnormale Menschen da. Das würde die Sache doch auf den Kopf stellen. Die Welt ist für das Mittelmaß da. Und ich lasse mir von dir nicht einreden, dass es anders ist. Und jetzt möchte ich nicht mehr darüber reden. Wütend rückte er seinen Stuhl an den Schreibtisch und setzte die Brille auf. Das wäre ja noch schöner, sagte er zornig, wenn unnormale Menschen hier das Sagen hätten. Ich habe schon genug mit den Normalen zu tun. J.J. Voskoil. Ich muss ins Büro zurück. Für mich war das Büro eine abstrakte Größe geworden. Es befand sich in einer anderen Dimension, irgendwo am Rand eines schwarzen Lochs, wo die Zeit stillsteht. Ich hingegen lebte auf diesem Planeten, wo die Zeit nicht stillsteht, mehr noch, wo das Leben nur dadurch einen Sinn erhält, dass es eine Geschichte, eine Gegenwart und eine Zukunft gibt. Das ewige Leben entbehrt jeglicher Bedeutung, und nur Menschen, die sich mit ihrer seelenlosen Existenz versöhnt haben, halten es für erstrebenswert. Wenn übrigens eines schicksalhaften Tages meine Gegenwart endet und meine Zukunft verschwindet, soll aus meinem Leben vorzugsweise eine schöne Geschichte werden. Eine Geschichte, in der Materialien und Gegenstände in all ihrer Vielfalt beschrieben werden. Eine Geschichte von Gold, Kaschmir, Datteln, Seide, luftiger Schokoladenmus, frischem Tabak, glänzendem Eichenholz und reifen Mangos. Eine Geschichte, in der jeder alle Zeit der Welt hat, um in ungewöhnliche Situationen hineinzustolpern, mit Fremden im Bett zu landen und endlose Drogentrips zu erleben. Eine Geschichte, in der der Wecker nie klingelt, eine Bankkarte nie den Dienst verweigert. Doch so eine Geschichte wird es aus meinem Leben nicht geben. Mein Leben spielt sich in einer Welt aus Schaumgummi, Flecken in grauem Teppichboden, altem Kaffee und einem schimmeligen Spültuch ab. Und das werde ich verkraften müssen. Mittlerweile hat sich das Büro übrigens verschoben, aus jener anderen Dimension in diese. Zentimeter für Zentimeter ist das Gebäude vom Grenzgebiet am Schwarzen Loch, das auch die Grenze zwischen Fiebertraum und Wirklichkeit, die Grenze zwischen früher und heute, die Grenze zwischen Kaulquappe und Frosch ist, weggerückt und langsam wieder auf die Erde gekrochen. Da steht es nun. An einer Gracht, in der sich das Wasser kaum bewegt, in der wundersamerweise Fische schwimmen, in der Fahrräder verrosten, in der irgendwann ein menschlicher Körperteil im Motor eines Rundfahrtschiffes endet. Da muss ich hin. Ins Marionettentheater, in dem die Marionetten scheinbar reglos vor einer kleinen Maschine sitzen. Wir, schrieb mein Chef, als gäbe es ein Wir, haben in 10 Minuten einen Termin. Mir ist unklar, worum es bei diesem Termin geht. In der Mail stand nur ein Datum, eine Uhrzeit und wir sehen uns Mittwoch. In der Betreffzeile stand das Wort Meeting. Mehr nicht. Es ist das erste Mal nach langer Zeit, dass ich meine Kollegen wiedersehen werde. Es fühlt sich so an, als sei ich eine andere Person geworden. Ich bin verwandelt, auch wenn ich noch nicht weiß, wie genau. Womöglich erkennen mich meine Kollegen und mein Chef nicht wieder, auch wenn ich äußerlich so gut wie unverändert bin. Ich habe das Büro jetzt wieder klar im Visier. Ich gehe den Kai entlang, auf das schmale Gebäude zu. In diesem Viertel sehe ich überall Geld. Ich weiß, wie teuer die Dinge um mich herum sind. Ich sehe Geld in den rotbraunen Backsteinen auf der Straße, in den gepflegten, schönen Häusern, in denen reiche Menschen wohnen, in den glänzenden Autos vor der Tür, im Espresso beim Café an der Ecke, den Blumenkübeln vor der Tür, den Fensterrahmen. Alles auf Hochglanz poliert. Heute weiß ich, an diese Kulisse muss ich mich gewöhnen. Hier erwartet man eine bestimmte Rolle von mir. Ich werde mein Bestes tun, zu akzeptieren, dass ich ab jetzt nur noch von Menschen umgeben sein werde, die auf Weißbrot herabschauen. Ich bleibe vor der schwarzen Holztür des Büros stehen und starre auf die goldene Klingel. Noch bin ich nicht imstande, sie zu drücken. Wegen meiner Freistellung musste ich meinen Schlüssel abgeben. Vorschrift, sagte HR mit einem entschuldigenden, schwachen Lächeln, als könne er daran nichts ändern, als sei nicht er derjenige, der die Vorschriften gemacht hat, als sei er genauso machtlos wie ich. Ich hatte gehofft, so einen dicken Umschlag zu bekommen, wie die Leute im Film, wenn sie in ein Kronzeugenschutzprogramm aufgenommen werden. Einen Umschlag mit einem neuen Pass, neuen Jugendfotos, neuen Zeugnissen und einer Wegbeschreibung zu deiner neuen Adresse, einem Safe House, an dessen Tür dir niemand einen Zettel klebt, wenn du mal gerade nicht aufpasst. Dann hätte ich einen Neuanfang wagen können. Doch ich habe mir etwas vorgemacht. So einfach ist das nicht. Wenn man loslassen und weiterleben möchte, ist es nicht getan mit ein paar neuen Unterlagen und einem Umzug. Man muss es eher wie das Entringen aus einem Knäuel aus klebrigen Fäden sehen, als Flucht aus einem riesigen Spinnennetz, einem Gewebe so stark wie Stahl, einem Spinnennetz, in dem du nicht nur festhängst, sondern auch verhungerst. Man kann sich etwas vormachen, man kann Dinge verdrängen, manchmal sehr lange, doch man kommt immer wieder an einen Punkt, an dem man das nicht länger durchhalten kann. Wo ich herkomme, wurde bei einer Inspektion der Wohnungsbaugesellschaft die Leiche eines Mannes gefunden, in seinem Schlafzimmer. Er hatte sich das Haus mit seinen 2 Schwestern und 2 Brüdern geteilt. Der Mann lag schon 4 Jahre lang tot in seinem Bett, schätzte man. Sein Körper war vollständig verwest. Seine Geschwister hatten die ganze Zeit im selben Haus gewohnt, doch der Polizei gegenüber beharrten sie darauf, nichts bemerkt zu haben. Nein, nein. Sie hatten nichts gerochen, nichts geahnt. Sie nahmen einfach hin, dass sie ihn in den letzten Jahren nicht mehr gesehen hatten. Bei ihrer letzten Begegnung hatten sie sich gestritten. Der Mann war wütend in sein Zimmer gestürmt und hatte seinen Geschwistern gesagt, sie sollten ihn in Ruhe lassen. Naja, und das hatten sie dann getan. Er starb und verweste, bis sein Todeszeitpunkt nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden konnte, weder Tag, Monat noch Jahr. Nachdem der Mann beerdigt worden war, in einem Grab ohne Stein, wollte der Bürgermeister sicher gehen, dass so etwas nicht noch einmal passiert, womöglich mit einem anderen Familienmitglied im selben Haus. Diese Menschen waren schließlich Experten im Ignorieren von Begebenheiten. »Doch was kann ich schon tun?«, sagte der Bürgermeister in einem Interview mit der Lokalzeitung. »Ich kann doch schlecht jeden Monat dort vorbeigehen und nachsehen, ob alle noch leben.« Ich klingle. Jemand, den ich noch nie gesehen habe, öffnet die alte Holztür. Bevor ich mich vorstellen oder auch nur Hallo sagen kann, hat er sich schon umgedreht und ist wieder verschwunden. Nanu? Ich drücke die Tür weiter auf und halte in der Lobby kurz inne. Wie dunkel es ist. Ist es hier immer so dunkel gewesen? Im Flur hängt der Geruch von verbranntem Kaffee. Als ich an der kleinen Küche vorbeigehe, sehe ich, dass die Kaffeemaschine ausgeschaltet ist. Das Licht über der Arbeitsplatte auch. Versucht das Unternehmen vielleicht, Strom zu sparen? Wie es wohl meinem Drucker geht? Ob er angeschaltet ist? Ich frage mich, ob ich einfach ganz lässig nach oben gehen kann. Ich glaube nicht. Das steht mir nicht mehr zu. Ich gehe in Richtung der Besprechungsräume. Die Großraumbüros sind gänzlich leer und auch hier ist es dunkel. Alle Lichter sind aus, die Bildschirme schwarz. In diesem Teil des Büros fällt kaum Tageslicht. Der Raum befindet sich in der Mitte des Gebäudes. Nur die Zimmer an der Vorder- und Rückseite, wie mein kleines Büro, haben Fenster, durch die das Sonnenlicht hereinfällt. Wo sind denn bloß alle? Mein Meeting war doch heute. Bin ich hier überhaupt richtig? Die Sammlung kleiner Spielzeugfiguren, die ein Praktikant, der schon lange wieder weg ist, liebevoll auf einem Türrahmen aufgestellt hat, gibt es noch. Am Garderobenständer hängen Taschen, auf einigen Schreibtischen stehen halbleere Kaffeebecher. Hier und da liegt ein Handy, ein Kalender, ein Notizbuch. Meine Kollegen können nicht weit sein. Reagieren wir so bei einem Atomangriff? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Dann flackert die Neonröhre über meinem Kopf. Hat sie tatsächlich geflackert oder habe ich mir das nur eingebildet? Noch einmal. Nein, sie flackert wirklich. Und wieder. Ganz kurz nur, für den Bruchteil einer Sekunde. Das Büro wird wie von einem Stroboskop erhellt. Ein paar aggressive Lichtblitze erleuchten den Raum wie in einem Horrorfilm. Dann ertönt ein Klicken und alles wird wieder dunkel. Office Management kommt herein, die einzige Überlebende. Hey! Über die Dunkelheit sagt sie nichts. Hi! Wir müssen runter in den Besprechungsraum. Wir? Sie sagt es ganz ruhig. Office Management bewegt sich geschmeidig durch den Raum, als hätten sich ihre Augen schon an das Dunkel gewöhnt. Wir gehen die Treppe hinunter. Sie mühelos, ich mit der Hand am Geländer. Unten im Besprechungsraum, dem größten und wichtigsten Konferenzraum des Büros, gibt es auch kein Licht. Als ich eintrete, spüre ich die Anwesenheit von Menschen, bevor ich sie sehen kann. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt und meine Kollegen endlich Gestalt angenommen haben, erschrecke ich über die vielen Leute an dem großen Tisch. »Hi«, sagt PR, »lange nicht gesehen.« Auch PR sagt nichts über das fehlende Licht. Bin ich die Einzige, die kein Licht sieht? Hat mich gerade eine seltene, akute Augenkrankheit befallen? War es hier vielleicht schon immer so dunkel? Und war ich früher, als ich dieses Büro jeden Morgen aufs Neue betrat, einfach daran gewöhnt? Ich setze mich neben Marketing. Er sieht nicht besonders gesund aus. Das fällt sogar im Dämmerlicht auf. Seine zitternden Hände hat er in den Schoß gelegt. Ich rieche seinen Schweiß. Produkt sitzt mir schräg gegenüber. Er sitzt sehr entspannt da, als würde er meditieren. Die letzten Leute treffen ein. Für sie gibt es keinen Platz mehr am Tisch. Sie reihen sich an der Wand auf, wie die unwichtigsten Menschen auf einer überfüllten Beerdigung. Bei diesem Meeting geht es überhaupt nicht um mich. Fast alle sind sie da. Es wird immer stiller im Raum. Erst unterhalten sich noch ein paar Leute in gedämpfter Lautstärke, dann schweigen alle. Und schließlich traut sich niemand mehr, die entstandene Stille zu durchbrechen. Ich höre Marketing tief und zittrig einatmen. Es klingt, als bekomme er nicht genug Luft. Dann kommt der Chef herein, gefolgt von einem unbekannten Mann im Anzug. Bei uns im Büro trägt niemand Anzug oder Kostüm. Die Menschen hier nennen sich auch immer noch Jungs und Mädels, obwohl sie über 30 sind. Sie tragen Pullis und gehen auf Festivals in Kleidung, die sie sich extra dafür zulegen. Wenn sie Anzug tragen, ist das ironisch gemeint. »Vielen Dank, dass ihr gekommen seid«, sagt der Chef. »Es ist wirklich besonders ärgerlich, dass ausgerechnet bei diesem unangenehmen Meeting der Strom ausfällt. Das ist mir bewusst. Und es tut mir sehr leid.« Alle schweigen. Der Mann im Anzug blickt neutral drein. »Zuallererst möchte ich euch gerne jemanden vorstellen.« Mein Chef sagt das in auffallend enthusiastischem Tonfall. Der Mann im Anzug ist ein Anwalt für Arbeitsrecht und er wurde heute eingeladen, weil der Chef schlechte Neuigkeiten hat. Lange hätten sie versucht, das Blatt zu wenden, doch mit den Finanzen des Start-ups gehe es in letzter Zeit immer mehr bergab. Ein großer Investor sei im letzten Moment abgesprungen. Der Chef und der Leiter der Finanzabteilung hätten Pläne, Schemata, Roadmaps entworfen, alles Mögliche umstrukturiert, mit anderen Investoren gesprochen, Marktforschung betrieben und seien letztlich zu einem Entschluss gekommen. Der Arbeitsvertrag von 60% der Belegschaft ende heute fristlos. Sie hätten sich natürlich ein anderes Szenario gewünscht, so mein Chef, doch mittlerweile wüssten sie mit Sicherheit, dass dies die einzige Möglichkeit sei. »Was machen dann die 12 übrig gebliebenen Arbeitnehmer?«, fragte ich mich sofort. »Betriebsausflug zu 12?« Am hintersten Ende des Tisches sitzen meine zwei schwangeren Kolleginnen nebeneinander, Sales und Verwaltung. Sie wissen, glaube ich, genauso wie ich, dass sie zu den 60% gehören. Doch sie haben einen Zukunftsplan. Sie haben ein Lebensziel, sie erschaffen etwas. Sie schultern ihren Anteil an der Schöpfungsarbeit. Ja, wenn irgendjemand dicht bei Gott steht, dann meine Kollegin Verwaltung. Meine schwangeren Kolleginnen bringen Leben hervor. Und darum geht es doch letztendlich. Um das Hervorbringen von Leben, auf welche Weise auch immer. Mein Chef ist noch nicht fertig. Mit der Gruppe, für die heute der letzte Arbeitstag ist, möchten wir die Dinge natürlich korrekt abwickeln. Solltet ihr zu dieser Gruppe gehören, dann werdet ihr innerhalb der nächsten Stunde per E-Mail eingeladen, in den Besprechungsraum 1 zu kommen. In diesem Besprechungsraum bekommen alle Betroffenen noch ein 10-Minuten-Gespräch mit dem Chef und dem Anwalt für Arbeitsrecht. Dort wird alles nochmal genau erklärt und man bekommt einen Vertrag, in dem man sich mit zwei letzten Monatsgehältern einverstanden erklärt und auf alles andere verzichtet.